ARD Sounds.
MDR Kultur. Unter Büchern.
Und ahoi im Mai zu Unter Büchern. Heute geht's mal gegen den Mainstream. Blicke in Bücher und in die Verlagsszene, Bücher zu entdecken und ein Verlag zum Feiern. Der Mitteldeutsche Verlag wird 80 und ich habe den Verleger zu Gast, Roman Pliske, der mir viel über die wechselvolle Geschichte erzählen kann. Und selbst über 2 Jahrzehnte Verleger des Verlags in Halle ist. Außerdem eine tolle Wiederentdeckung, die Briefe der jungen Brigitte Reimann an eine Freundin, die in den Westen ging. Nach Japan geht die Hauptfigur in einem Roman von Achim Stegmüller. Und dann noch eine dritte echte Entdeckung. Ein nachgelassener Text von J.R.R. Tolkien zeigt, dass er viel mehr konnte als Elfen und Orks erfinden, dass er auch die Katastrophe der Automobilisierung für unsere Umwelt vorhergesehen hat. Unter Büchern, ich bin Katrin Schumacher und ich habe auch wieder Musik dabei. Hier ist Kimber Rose.
Bitch won't feel lonely, I mean it, no. Now the payment's denied and I feel I could cry. But won't let go of a crime, no.
Hier ist MDR Kultur unter Büchern. Der Mitteldeutsche Verlag, der hat Geburtstag. 80 Jahre alt wird er und das mit einer wechselvollen Geschichte in 2 politischen Systemen. Ich freue mich sehr, dass der Verleger Roman Pliske hier ist bei mir zu Gast. Hallo.
Hallo.
Ist das eigentlich ein ganzes Jubiläumsjahr oder gibt es da einige ganz besondere Tage oder einen besonderen Stichtag?
Wir haben schon versucht, jetzt eine größere Fläche im Kalender freizuräumen, denn wir wollen natürlich die Leipziger Buchmesse als Startpunkt nehmen. Das haben wir erfolgreich im März gemacht. Wir haben eine kleine Party gehabt für Autorinnen und Autoren und allen, mit denen wir gerne zusammenarbeiten, weil das eigentlich die erste wichtige große Veranstaltung ist, die uns so ein bisschen den Schub gibt, auch für den Sommer. Und unser richtiger Geburtstag ist dann im April. Da feiern wir aber nur intern irgendwie und machen Flasche Rotkäppchen auf. Und da unsere Pressechefin Ramona derzeit auf Weltreise ist, in Peru, Chile oder was weiß ich wo, und sie uns gebeten hat, bloß nicht ohne sie zu feiern, müssen wir das in September verschieben. Was aber auch schön ist, weil, ne, goldener Herbst, da ja, freut man sich eigentlich auch nach dem Sommer, dass man wieder mal zusammen vielleicht in größerer Gruppe ist. Und da feiern wir dann mit, weiß nicht, 100, 150 Leuten hier in Halle.
Also ein ganzes Jahr eigentlich, eine Party. Sind im Laufe der Zeit über 4000 Bücher von über 1000 AutorInnen in den Bereichen Belletristik, Sach- und Fachbuch, Kunst und Reise erschienen. Und wir können ja mal erstmal in die Geschichte steigen. Ich nenne ein paar Namen. Elke Erb, Christa Wolf, Kerstin Hensel, Erich Löst, Bruno Apitz, Volker Braun. Also wer im Osten geschrieben hat, der war beim Mitteldeutschen Verlag, oder?
Ja, das ist so, wir waren der Verlag für deutsche Gegenwartsliteratur aus Ostdeutschland, und es gab natürlich noch andere wie Reklam Leipzig, auch Aufbau, die teilweise Autorinnen und Autoren hatten, aber wir hatten eigentlich alle wichtigen, und die wichtigsten Debüts sind bei uns erschienen. Dadurch hat der Verlag natürlich auch eine politische Beobachtung gehabt, die Stasi war sein Eckermann, und das ist natürlich interessant, heute zu sehen, was alles passiert ist, wenn man die Briefwechsel anschaut, wenn man die Arbeit an den Manuskripten anschaut, die teilweise über Jahre gingen, um bestimmte Stellen zu glätten, rauszunehmen, wie die Überredungskünste der damaligen Verleger sein mussten. Und das Wichtigste war, dass man Fahrer hatte, weil man so viel gesoffen hat, dass man gar nicht mehr zurückkam ohne Fahrer. Insofern, als ich vor 22 Jahren angefangen habe und der alte Verleger mich gesehen hat, war die erste Frage, ob ich einen Fahrer habe.
Also ein feiertüchtiger und trinkfreudiger Verlag. Die Tradition wird vielleicht auch fortgesetzt.
Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Nachdem ich heute aber festgestellt habe, dass man selbst auf dem Fahrrad nicht mehr als 0,3 Promille haben darf, werde ich mich wahrscheinlich eher aufs Fußgehen beschränken.
Also immer schön aufpassen. Was ist nach der Wende passiert mit dem Verlag? Es ist erstmal so, dass er privatisiert wurde und dann aber auch mit starken Namen weitergemacht hat. Also Clemens Mayer, Kirsten Fuchs, um nur zwei zu nennen. Aber die Belletristik, die war so ein bisschen auf Eis. Die kam erst 2006 wieder ins Programm. Wieso eigentlich?
Naja, der Verlag musste sich eigentlich komplett neu erfinden, denn die alte Riege, die Champions League sozusagen, die hatte ja parallel immer einen Westverlag, und die ist über Nacht abgewandert. Also Christa Wolf, Günther de Breuen, Volker Braun, die waren alle über Nacht weg, und man wusste recht schnell, dass man eigentlich zum einen mit den anderen nicht diesen Start wieder machen konnte, und zum anderen gab es ja auch so viel aufzuholen für die Menschen, die dann irgendwie andere Literatur lesen wollten, die sie Jahrzehnte nicht lesen konnten, dass es natürlich auch schwierig war, mit der alten Richtung weiterzuarbeiten. Also hat man sich auf völlig andere Richtungen spezialisiert, Verzeichnisse von Behörden, Bildbände, ist sehr stark ins Touristische gegangen und hat dann auch das Sachbuch ausgebaut. Ich habe dann mich wieder ein bisschen stärker an die DNA erinnert des Verlages und habe dann eben Mitte der 2005 war eigentlich dieses Belletristikprogramm wieder aufgelegt und aber sanft ausgebaut, denn es gibt auch andere tolle Verlage mit toller Literatur.
Und der Verlag aber war immer so spartenübergreifend aufgebaut. Das hat sich auch nicht verändert. Also es gibt immer noch Sachbuch, es gibt Fotobände, es geht in die Touristik hinein, es geht in die Lyrik, in die Belletristik. Weshalb eigentlich so ein großes Repertoire? Ist das gut für einen Verlag oder ist das gerade für den Mitteldeutschen eine gute Sache?
Ich habe es so übernommen und deswegen habe ich es erstmal nicht in Frage gestellt. Aber es hat natürlich Probleme, wenn man so ein bisschen als Gemischtwarenladen gesehen wird. Also wenn alles da ist. Es fehlt eigentlich nur noch Koch- und Kinderbuch. Dann hätten wir eine Buchhandlung. Und das ist ein Problem, wenn es ums Profil geht. Gerade weil der Verlag dann irgendwie für vieles, aber nichts Spezielles steht. Und natürlich ist der hippe Literaturverlag oder der sehr seriöse Sachbuchverlag, der immer für ein bestimmtes Programm steht, einfacher zu handeln. Aber in Krisensituationen, wie zum Beispiel der Corona-Zeit, war es für uns eigentlich ganz gut, dass wir mehrere Standbeine hatten und ein bisschen wechseln konnten. mit den Beinen. Und wenn jetzt eins schwächelt, wie gerade die Reise, die Touristik, die ist eigentlich mehr oder weniger ins Internet abgewandert, ja, bis auf größere Bildbände, aber sagen wir mal, die Stadtführer, Reiseführer, Wanderführer und so, die sind ja jetzt alle ganz woanders und damit haben große Reiseverlage extrem zu kämpfen und wir weniger, weil wir einfach ein Programm mehr oder weniger schließen können und uns auf andere konzentrieren, die wir aber schon die ganze Zeit mit dabei haben.
Du selbst hast ja gewissermaßen gerade ein Jubiläum hinter dir. 2024 warst du 20 Jahre lang Geschäftsführer des Mitteldeutschen Verlags. Du bist also 2004 nach Halle gekommen aus Heidelberg, aus dem Westen. Weshalb eigentlich?
Tja, also es gab noch kleine Zwischenstationen. Ich war noch in München, in Essen und in Berlin. Und also in Halle hat man immer gedacht, ja gut, wenn man aus Essen kommt, dann geht man gerne nach Halle. So schlimm ist Essen nicht, das ist ein Gerücht. Aber es ist so, dass ich als Journalist tätig war und zwar eher in Medien, also Firmenpublikationen und Publikationen, die sehr schnell eigentlich die Wichtigkeit verloren haben. Für mich war das immer ein bisschen deprimierend, so ein bisschen PR-lastig zu schreiben oder schreiben zu müssen und in Publikationen, die eigentlich, klar, nach zwei Wochen im Papierkorb landen. Und da ich im Studium schon mit einem Freundenverlag gegründet habe und das so ein bisschen gelernt habe, zumindest habe ich die Fehler gelernt, dachte ich, da möchtest du eigentlich gern wieder zurück. Das Buch ist schon was, was mich immer fasziniert hat, was stärker bleibt, wofür man mehr Zeit hat einfach. Und als ich dann die Stellenausschreibung gefunden habe, dachte ich, das probiere ich.
Und kann man sagen, das Büchermachen im Osten ist irgendwie anders als im Westen oder gibt es da keinen Unterschied? Oder gibt es irgendwas, worauf man hier besonders achten muss?
Also das Büchermachen, das hat ja sehr viel mit Netzwerken zu tun. Und da ist es schon so, der Grund, warum wir Heidelberg, also die ganze Generation mit mir, die studiert hat und so, die Heidelberg verlassen hat, es lag eigentlich mehr daran, dass diese Netzwerke in so Kleinststädten im Westen versumpft sind. Also ne, entweder du bleibst da und hast geerbt und fühlst dich da wohl oder du bist vielleicht nicht in der erbenden Gesellschaft, in der oberen und hast das Gefühl, dass eigentlich die Thekenplätze alle besetzt sind. Also da entsteht so wenig Neues, da ist so wenig Innovation und da gibt es so wenig Überraschungen, dass man eigentlich relativ schnell müde wird. Und das ist im Osten, zumindest habe ich das so Anfang der 2000er festgestellt, völlig anders. Also als ich hier angefangen habe und jedem erstmal gesagt habe, dass ich der Neue bin, die Türen waren offen, ganz viele Menschen waren auch neu hier oder sind aus dem Saalekreis hierher gezogen oder waren zumindest neugierig, wer ich bin. Und ich habe selten so wenig Vorurteile und so ein großes Willkommen gehabt wie hier.
Schön, wenn es heute immer noch so ist. Wer im März auf der Buchmesse war, der konnte ja schon so ein bisschen bewundern, wie festlich ihr euren Stand geschmückt hattet. Das war so ein Eyecatcher in, ich glaube, so Türkis mit Blumen. Nun ist es ja so, dass es der Verlagsbranche insgesamt nicht besonders gut geht und auch ein paar Klippen gab es in den letzten Jahren für den Mitteldeutschen Verlag zu nehmen. Wie viel Partystimmung ist da?
Also die Partystimmung ist da, auch weil wir im letzten Jahr mit dem Berliner Lukas Verlag noch einen übernommen haben, der einen Nachfolger gesucht hat. Der Verlag funktioniert sehr gut. Das ist ein tolles Programm, Sachbuch für Berlin und Brandenburg, ein tolles Puzzlestück für uns einfach. Und das hat uns noch mal ein bisschen Rückenwind gegeben. Da merke ich schon, wenn man nicht so in der eigenen Pfanne die ganze Zeit kocht und noch mal auch über den Horizont schaut, das ist schon gut. Aber ja, die Schwierigkeiten sind da. Wir sind auch kleiner geworden. Wir sind vor 3 Jahren von 10 Vollzeitstellen auf 7 runtergerutscht. Das war aber wichtig, damit es uns überhaupt weitergibt. Wir waren sehr komfortabel ausgestattet. Jetzt sind wir nicht mehr so komfortabel ausgestattet, aber es geht noch. Und wir haben das Gefühl, dass wir immer noch so neugierig und so agil sind, dass wir eigentlich vieles erreichen von dem, was wir uns vornehmen. Und bei manchen Sachen muss man auch einfach sagen, sind wir zu klein, schaffen wir nicht. Da muss man auch irgendwie Realist bleiben.
Aber was natürlich immer Partystimmung aufkommen lässt, ist ein Blick auf die Neuerscheinung. Gerade in diesem Jahr, wo Tschechien Gastland in Frankfurt sein wird auf der Buchmesse und der Blick nach Osten so zum Verlagsprogramm gehört. Was erwartet uns denn in den nächsten Monaten vom Mitteldeutschen Verlag?
Das ist vielleicht unser größtes Geschenk, dass Tschechien Gastland geworden ist. Ich glaube, das haben die fast für uns gemacht im 80. Jahr. Liegt daran, dass wir seit 10 Jahren die tschechische Literatur, den tschechischen Nachbarn beobachten, begleiten, erst eine Wiederentdeckung aus den 20er Jahren gemacht haben und dann immer wieder auch Autorinnen und Autoren. Und da konnten wir einfach sehr schnell für diesen Herbst 6 wichtige Titel, finde ich, für mich jedenfalls 6 wichtige Titel vorlegen. Einen wiedergefundenen Text von Václav Havel, der in den 70er Jahren die Charta 77 unterschrieben hat und dafür ja auch in Untersuchungshaft kam und einen Text, ein wichtiges Manuskript beim Freund versteckt hat. Und das ist erst jetzt vor wenigen Jahren wieder in Prag aufgetaucht. Und an diesem Manuskript sieht man, was das eigentlich für mutige Menschen waren, die wirklich politisch was anderes wollten und was für ein Opfer die auch gebracht haben. Das ist ein ganz toller Text, weil der auch nicht als Buch gedacht ist, sondern der ist sehr frisch geschrieben, fast wie ein Tagebuch. Der ist nicht direkt für die Publikation gedacht gewesen. Und das macht ihn unkompliziert, hat keine große Schwelle und ein Text, der mich sehr beeindruckt hat, weil es um Freiheit geht natürlich, um Ungerechtigkeit und um neue Wege, die eine Gesellschaft gehen kann. Und ein zweites Buch, was wir mit Jiří Palan machen, ein ganz toller Journalist, der hat Einsiedler in Böhmen besucht. Menschen, die sich von der Gesellschaft eigentlich abgekehrt haben und so ihr Ding machen. Selbstversorger, die teilweise absurd leben, aber trotzdem das Leben wissen zu feiern. Ein tolles Buch mit großartigen Fotos begleitet. Ist natürlich so ein bisschen so ein Außenseiter-Thema, aber eröffnet auch so einen Raum für mich, irgendwie so einen Fluchtraum, so einen Sehnsuchtsraum, den man vielleicht ab und zu hat, ja, wenn einem alles zu viel wird hier. Und dann haben wir noch 4 schöne Romane von 3 Schriftstellerinnen und einem Schriftsteller, sehr unterschiedlich, einer spannend, einer sehr düster, einer sehr, sehr witzig und einer sehr historisch, anhand eines Mietshauses praktisch 100 Jahre Tschechische Republik abgearbeitet. Also das sind für mich tolle Angebote und wenn wir das hinbekommen, dass die gesehen werden, dann sind wir wirklich in Feierlaune.
Also es lohnt sich ein Blick auf der Webseite zum Beispiel vom Mitteldeutschen Verlag, der 80 Jahre alt wird in diesem Jahr. Ich habe gesprochen mit Roman Pliske, dem Verleger seit über 2 Jahrzehnten, muss man sagen. Danke fürs Gespräch.
Vielen Dank, Katrin Schumacher.
I met somebody selfless and kind. She's got a smile even when she isn't fine. She can be hurting, but she's got enough love to fill up Tennessee. I met somebody, stays up at night. I see her worry and she sees all of mine. I met somebody, she really loves me, says I'm all she needs. And I grew up thinking I would have to fight all of this alone. But now you hold me in the darkness, hold me till it hurts less. You tell me that I'm alright, show me where the light shines through. Please stay, love me through the weather. Please say this will be forever. Hold me in the darkness, even when it's hard with you. It's a little bit better.
I met somebody gentle and smart. He underestimates the size of his heart. He can be laughing, but he's got enough pain to fill up New York City. I met somebody so full of scars. The world's on his shoulders, but he won't fall apart. I met somebody, he really loves me, says I'm all he needs. And thinking I would have to fight all of this alone. But now you hold me in the darkness, hold me till it hurts less. You tell me that I'm alright.
shines through. Please stay, love me through the weather. Please say this will be forever. Hold me in the darkness, even when it's hard with you. It's a little bit, little bit. Thinking I would have to fight all of this alone. But now you hold me in the darkness, hold me till it hurts less you. Tell me that I'm alright, show me where the light shines through. Please stay.
A little bit better. Zwischen Pop und Indie unterwegs sind Caleb Hearn und Rosie hier mit diesem Song von 2023 bei Unterbüchern. Obwohl die Schriftstellerin Brigitte Reimann bereits 1973 gestorben ist, ist das Interesse für ihr Werk und ihre Person immer noch ziemlich groß. Und es mag daran liegen, dass sie ein besonders unkonventionelles Leben führte und ihre Romane sehr nah an der Lebenswirklichkeit der Menschen in der DDR spielten. 1933 in Burg bei Magdeburg geboren, zeigte Brigitte Reimann schon ziemlich früh ein besonderes Talent zum Schreiben. Davon zeugten wieder ein aufgelegter Band mit Briefen. Die Schriftstellerin hatte sie als Jugendliche an eine Freundin geschrieben, die die DDR später Richtung Westen verließ. Aber wir schaffen es, verlass dich drauf. Briefe an eine Freundin im Westen heißt dieser Band und Bettina Baltscheff stellt ihn uns vor.
Es ist alles schon da. Das Talent zum Schreiben, das Talent, den Männern den Kopf zu verdrehen, die unbändige Lebenslust. Wenn man die Biografie und das Werk von Brigitte Reimann ein wenig kennt, ist man erstaunt, dass sie bereits als Teenager so selbstbewusst und zielstrebig ist und wenig an den Unsicherheiten der Jugend leidet. In den Briefen, die Brigitte Reimann in den Jahren 1947 bis 1953 an ihre Herzensfreundin Vera Lore schreibt, kann man all das sehr schön nachlesen. Vera Lore verbringt Tage und Wochen in einem Sanatorium, bevor sie mit der Familie in den Westen geht. Deshalb sind die Freundinnen voneinander getrennt. Aber Brigitte Reimann hält Vera Lore bis ins kleinste Detail auf dem Laufenden, über ihren Alltag zu Hause, über die Schule und natürlich über die Liebe. Denn wenn Brigitte Reimann sich verliebt, dann immer heftig und gern auch mehrfach. Das heißt, sie achtet schon auf die Nuancen. Wenn sie zum Beispiel am 13. Juni 1950 an ihre Freundin schreibt:
Ich bin sehr schnell entflammt, wohlgemerkt entflammt, nicht verliebt. Und Klaus war bisher großzügig genug, meinen Extravaganzen kein sonderliches Hindernis in den Weg zu legen. Aber in letzter Zeit ist eben doch eine ziemliche Verstimmung zwischen uns, weil ich mich, lache mich bitte nicht gar zu sehr aus, Vera Lore, gleich in vier Jungen auf einmal verknallt habe. Das Drolligste ist, die vier sind Freunde, alle prachtvolle Kerle, und ebenso alle in mich verknallt. Und doch kann ich mich für keinen entscheiden. So stehe ich jetzt recht hilflos zwischen fünf Männern, aber unglücklich oder auch nur gedrückt fühle ich mich nie.
Doch noch größer als das Interesse für die prachtvollen Kerle ist der Drang zu schreiben. Weihnachten 1947, da ist Brigitte Reimann gerade 14 Jahre alt, formuliert sie bereits ihren Lebenstraum und weiß vermutlich noch gar nicht, dass es genau so kommen wird, wie sie es sich vorstellt.
Ich habe große Pläne. Wir haben über meinen Beruf gesprochen und ich will gerne Schriftsteller werden, aber nicht nur nebenbei, sondern als Hauptberuf. Damit man mein Talent prüfen kann, soll ich nun in M schreiben. Vielleicht zuerst eine Novelle. Zeit, Lust und Fantasie habe ich. Hoffentlich wird's was. Ein gesundes neues Jahr und viel Glück wünscht dir und deinen Eltern deine Brigitte.
Und nur ein Jahr später, am 28. Dezember 1948, kann Brigitte Reimann bereits von ersten Erfolgen berichten. Sie formuliert es in der unbeschwerten und vertrauten Sprache, die so nur unter Freundinnen möglich ist.
Übrigens habe ich jetzt ein Laienspiel geschrieben, das zu unserer Schulweihnachtsfeier uraufgeführt wurde. Jawohl, du liest richtig. Uraufgeführt, denn in 14 Tagen wird es wieder gespielt und außerdem schrieb die Zeitung so. Jawohl, mein holder Schwan, du liest wieder richtig. Die Zeitung schrieb nämlich tatsächlich darüber. Unser Direx hat einen Riesenkrawall um das Ding gemacht, mich als eine Dichterin gepriesen und mein Laienspiel als erstes wirkliches Laienspiel der Provinz Sachsen gekrönt.
Es ist spannend und vor allem sehr rührend zu lesen, wie eine junge Frau kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und rund um die Gründung der zwei deutschen Staaten ihren Platz in der Welt erobert. Doch natürlich trägt das Schreibtalent von Brigitte Reimann auch in diesen privaten Texten zum Lesevergnügen bei. Ganz beiläufig liefert sie eine atmosphärisch dichte Beschreibung der Lage in der frühen DDR, erzählt nicht nur vom Lieben und Schreiben, sondern auch von der Heimkehr des Vaters aus der Kriegsgefangenschaft, von Engpässen in der Versorgung, von FDJ-Sitzungen. Aber wir schaffen es, verlass dich drauf. Briefe an eine Freundin im Westen von Brigitte Reimann ist das erfrischende Zeitzeugnis einer jungen Schriftstellerin im Werden. Einzig, dass die Briefe von Vera Lore nicht auch abgedruckt wurden, ist schade und sie, die ein kurzes Nachwort beisteuert, bedauert das selbst auch sehr. So muss man sich an die Briefe der jungen Brigitte Reimann halten, in denen ihr großes Talent und ihre komplexe Persönlichkeit bereits aufs Schönste angelegt sind.
Bettina Baltscheff stellte vor, aber wir schaffen es, verlass dich drauf. Briefe an eine Freundin im Westen von Brigitte Reimann, rausgegeben von Ingrid Krüger, ist im Aufbau Verlag erschienen. You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing.
Yeah.
Die Gorillas waren das, Orange County, und hier ist unter Büchern die Stunde Literatur von MDR Kultur mit Büchern und Musik. Ein junger deutscher Akademiker, ausgebildeter Japanologe, wird von der Betreuerin seiner Doktorarbeit als Deutschlehrer nach Japan geschickt. Was in der heutigen Unilandschaft Chance und Notlösung zugleich sein kann und was auch den Rahmen eines Romandebüts bildet, das soeben beim Ganz Verlag erschienen ist. Achim Stegmüller wurde 1977 in Heidelberg geboren, studierte Japanologie und hat zudem ein Diplom vom Deutschen Literaturinstitut. Nach verschiedenen Veröffentlichungen liegt jetzt eben sein erster Roman vor, der ebenso wie die Biografie des Autors nach Japan führt. Der Prozess der Modernisierung, von Achim Stegmüller, vorgestellt von Jörg Schieke.
Wie in Deutschland auch wird an japanischen Unis gespart. Es wird um Stellen und Verträge gekämpft und immer mal auch gekungelt. Und gerade die auf der mittleren Ebene belauern und beneiden einander und buhlen um die Gunst ihrer Profs.
Ich empfinde Wendy gegenüber keinerlei Neid. Ich gönne ihr die unbefristete Anstellung aus tiefstem Herzen. Im Gegensatz zu mir hat sie auch längst ihre Dissertation abgeschlossen, fliegt während der vorlesungsfreien Zeit um die halbe Welt, um auf Konferenzen ihre Forschung zu präsentieren.
Der junge Mann, der Ich-Erzähler dieses Romans, dessen Psychogramm Achim Stegmüller hier mit Ironie und Seelenkenntnis zeichnet, ist ein Zögerer, der mit immer neuer Verwunderung in jene Verhältnisse tappt, die doch eigentlich Ehrgeiz und einen strengen Karriereplan erfordern. So man an der Universität weiterkommen oder auch nur bleiben möchte. Als ihn sein japanischer Professor, Professor Kobayashi, mit einbeziehen will in die Organisation einer Konferenz zum Deutschen Bauernkrieg, 16. Jahrhundert also, wird der junge Mann selber zum Betroffenen. Mal auf Seiten der Bauern, dann wieder auf Seiten der Mönche. Die Gegenwart des 21. Jahrhunderts in Japan und die deutsche Geschichte scheinen einander zu ergänzen und im Kopf des Erzählers miteinander zu tanzen.
Jetzt stelle ich mir vor, ich hätte zu Beginn des 16. Jahrhunderts ein solches Leben hinter Klostermauern geführt. Und dann wäre eine Rotte wilder Männer hereingestürmt, hätte das Kloster zerstört, die wenigen Nahrungsvorräte gestohlen. Ich hätte mich glücklich schätzen können, wenn ich mit dem Leben davongekommen wäre. Habe ich hier, in dieser Privatuniversität im Nordwesten Kyotos, eine Alternative zum Klosterleben gefunden? Hier führe ich mein stilles, unscheinbares und doch glückliches Leben. Und nur manchmal habe ich Angst, ein Erdbeben könnte diesem Leben ein Ende bereiten. Oder die Folgen der nachlassenden Geburtenrate. Die Zahl neuer Studierenden könnte nicht mehr genügen, sodass die Abteilung Deutsch geschlossen werden könnte.
Gleich auf mehreren Ebenen entfaltet Achim Stegmüller seine erzählerische Lust und sein handwerkliches Können. Da ist zum einen die kuriose, manchmal auch sarkastische Schilderung des Uni-Alltags mit einem Professor, der im weißen Porsche durchs Land jagt und außerhalb seiner Forschungsarbeit das charakterliche Format eines egozentrischen Teenagers offenbart. Und da ist zum anderen die Auseinandersetzung mit dem Deutschen Bauernkrieg, in die Stegmüller sehr heutige Fragen auch der Geschichtswissenschaft einfließen lässt. Wie kann es gelingen, gültige Aussagen zu einem solchen Themenfeld zu treffen? Und sind nicht die Perspektiven der Unterdrückten ebenso bedenkenswert wie die der feudalen Herren oder die der Mönche? Haben Frauen vor 500 Jahren anders empfunden als Frauen heute und als Männer ja sowieso? Egal, an welchem Punkt der junge Mann in die ihn umgebende Welt tritt, es wird alles immer noch nebulöser, verworrener, als es bis dahin schon gewesen ist.
Ich stelle mir vor, Herr Professor Kobayashi und ich hätten schon einmal Seite an Seite gelebt, zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Wir waren zusammen in Aufruhr vereint. Und zuletzt ertranken wir gemeinsam auf der Flucht in einem See. Ich reibe mir die Augen. Hier in Singapur im Transitbereich erscheint mir das gemeinsam geführte Leben zu Beginn des 16. Jahrhunderts realistischer und näher als dieses sonderbare Universitätsleben, von dem ich gestern erst aufgebrochen bin.
Die Zeichen stehen also auf Aufbruch. Über Singapur geht es fürs Erste nach Deutschland zurück. Was aber, so viel ist klar, den Helden dieses Romans nicht erlösen wird. Der Prozess der Modernisierung. Dieser Roman untergräbt schließlich auch manches Klischee, dem man sich in Deutschland beim Bestaunen der japanischen Gegenwart immer noch hingibt. Ein gelungener erster Roman, ein Stück Gegenwart aus einer unverbraucht originellen Perspektive.
Jörg Schieke war das mit seinem Tipp. Achim Stegmüller, Der Prozess der Modernisierung, erschienen im Ganz Verlag. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. Hier ist MDR Kultur unter Büchern.
Bei dem Namen J.R.R. Tolkien werden viele an den Herrn der Ringe denken, an den kleinen Hobbit, vielleicht auch an die Orks, aber sicher nicht an die Rolle des Automobils bei der Stadtplanung von Oxford, beziehungsweise an eine Kampfschrift gegen die fortschreitende Automobilisierung, die Mitte des 20. Jahrhunderts stattfand. Genau das ist aber jetzt erstmals veröffentlicht worden unter dem Titel Die Bovadium-Fragmente. Und unser Kritiker seit seiner Doku Tolkien, die wahre Geschichte der Ringe, ein ehrenamtlicher Tolkien-Beauftragter, Matthias Schmidt, er hat das Buch gelesen. Hallo.
Ja, tatsächlich war mein erstes Pseudonym als junger Kulturkritiker Frodo Anfang der 90er Jahre. Im Ernst, tatsächlich ist dieser Text einer von nur ganz wenigen. Wahrscheinlich sogar der einzige Text Tolkiens, der sich unmittelbar mit seiner Lebensgegenwart beschäftigt. In diesem Fall sind es die 50er Jahre, in denen Oxford sich durch die expandierenden Morris-Motorenwerke, die waren dort ansässig, und den zunehmenden Straßenverkehr stark verändert hat, und zwar, wie Tolkien fand, zu seinen Ungunsten. Er beschreibt das in diesen Bovadium-Fragmenten in einer künstlerisch verfremdeten Form. Es werden also Fragmente einer von Texten aus einer untergegangenen Kultur gefunden, die Bovadium hieß. Das ist aus dem Lateinischen abgeleitet und steht für Ochsenfurt, also kurz Oxford. Und untergegangen ist diese Stadt durch die Motores, die Autos, Busse und all das einschließen, was Motorenbetrieben sich damals bewegte. Tolkien wollte mit dieser kleinen Arbeit einerseits mal einen, Zitat, erheiternden Nonsens schreiben. So hat er sich seinem Sohn Christopher gegenüber geäußert. Und er wollte aber andererseits tatsächlich mitteilen, dass er eher ein Bewahrer ist als ein Veränderer.
Wie erheiternd war denn dieser Nonsens für dich?
Eigentlich ist es eine Satire, die kurz gesagt davon handelt, dass die Menschen sich erst nach diesen Motores sehnen. Die finden sie toll, man kann Dinge transportieren, später werden sie zum Statussymbol, die machen richtig süchtig. Alle wollen ein Auto haben, aber es werden halt immer mehr. Die Straßen verstopfen immer mehr und obwohl man immer neue Straßen und immer größere Straßen baut, verpesten Abgase die Luft und am Ende gibt es so viele Autos in diesem Text. Und so viel Dreck, dass die Stadt komplett zum Erliegen kommt und letztlich an den Autos erstickt, konkret gesagt sogar verbrennt durch einen kleinen Unfall. Und Tolkien beschreibt das voller Anspielung auf die Mythologie, also auch über den Styx, ins Reich der Toten geht das mit Motorbooten damals. Und das ist erheiternd einerseits, aber es ist ja eher eine Tragödie, eine ins Komische überzeichnete Tragödie.
Und das klingt tatsächlich ein bisschen, als könnte es ein heutiger Text sein.
Ja, könnte man sagen, dass es ein Text ist, den hätte man auch heute so schreiben können. Man kann vieles davon aus heutiger Sicht ja eigentlich sogar noch viel deutlicher sehen. Man weiß ja heute, dass die jahrzehntelang betriebene Politik des Individualstraßenverkehrs eben viele unangenehme Nebenwirkungen hat. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass es kein Manifest gegen den Straßenverkehr ist. Tolkien war und wird auch kein Aktivist.
Na, wer weiß, wenn er heutige Tankrabatte mitkriegen würde. Du sagtest eingangs, es ist Tolkiens einziger Text, der sich unmittelbar mit der Gegenwart beschäftigt.
Ja, also weil man so viel mehr Zeitgeschichte in Tolkiens Mittelerde-Welt entdecken kann, als man auf den ersten Blick denkt. Also da gibt es diese Ents, die uralten Baumhirten, die sich irgendwann gegen den bösen Zauberer Saruman zu wehren beginnen. Der holzt die Wälder ja ab und baut Kampfmaschinen, verbrennt die Bäume. Und das ist im Grunde die Geschichte des Black Country bei Birmingham. Das ist die Landschaft, in der Tolkien aufgewachsen ist, die schrecklich verschandelt war durch Industrie. Oder man kann diese Orks und die schrecklichen Schlachten und Kampfszenen natürlich auch zurückführen darauf, dass Tolkien im Ersten Weltkrieg Erfahrungen gemacht hat mit den Schrecknissen des Krieges. Er war als Soldat an der Somme. Er ist den Schützengräben und Giftgasschlachten im Grunde nur entkommen, weil er erkrankte und viele seiner besten Schulfreunde, seiner damaligen Gefährten sind gefallen. Und diese Aufzählung könnte man stundenlang fortsetzen.
Matthias, ich spüre, du hast das gerne gelesen.
Naja, weil Tolkiens Werk, das alle so ein bisschen als so eine harmlose, hübsche Fantasy betrachten, das nur an der Oberfläche ist. Da steckt so viel Erlebtes drin, drastische Menschheitserfahrungen, auch die Wiederkehr von Kriegen, in denen immer wieder neue Bösewichte auftreten und immer wieder neue Gefährten gebraucht werden, um diese Kriege zu beenden. Und da gibt es eine rührende Szene aus aus dem Herr der Ringe Frodo Beutlin, einer dieser Helden, sagt dem Zauberer Gandalf, ich wünschte, das wäre nicht zu meiner Zeit geschehen. Und Gandalf antwortet dann, das wünschen sich alle, Frodo, aber das können wir nicht entscheiden. Alles, was wir entscheiden müssen, ist, was wir mit der Zeit anfangen, die uns gegeben ist. Und insofern hat das was Universelles. Und dieser Text, den wir hier sehen, ist eine sehr schöne Ergänzung dazu. Vor allen Dingen vielleicht für die Tolkienisten, für seine Fans, aber vielleicht ja nicht nur. Ich finde, also nur nochmal, um das zu beschreiben, der eigentliche Tolkien-Text in diesem Buch, der ist gar nicht lang, das sind ungefähr 50 Seiten. Dazu gibt es zwei Vorworte und im Anhang eine kleine Geschichte der Stadt Oxford zu Tolkiens Zeiten, Schwerpunkt Stadtplanung und Straßenverkehr. Da sind Zeichnungen von Tolkien selbst drin, es gibt zeitgenössische Fotografien. Also ich finde, es ist wirklich ein schönes, kleines, gut gemachtes Buch.
Klein, aber oho, die Beauvarium-Fragmente von J.R.R. Tolkien, erschienen in der Hobbit-Presse im Verlag Klett-Cotta. Dankeschön, Matthias.
Gerne.
Nimm den Stein, den du gerade schmeißen wolltest, und leg ihn zu den anderen, denn wir brauchen ihn, um die Straße zu bauen, auf der wir hier weiter wandern können, auf der wir sicher sind, bei der die Richtung stimmt, die uns mit anderen Menschen zusammenbringt, wo keiner abkassiert, auf der man nur Liebe spürt und keine Kriege führt. Mit der du gerade schlagen wolltest und pack einfach hier mit an, denn wir brauchen dich dabei, wir brauchen deine Kraft, damit wir irgendwann sicher landen auf dem neuen Planet, wo unser Weg hoffentlich hinführt, wo keiner abkassiert, auf dem man nur Liebe spürt und keine Kriege führt. Pack mir an, pack mir an. Mit dem du grad treten wolltest und geh mit uns diesen Weg. Alles andere macht überhaupt keinen Sinn, alles andere wäre völlig schräg. Nur zusammen haben wir eine Chance, wir brauchen die Balance, damit keiner abkassiert, damit man die Liebe spürt und keiner Kriege führt. Pack mir an, pack mir an. Das Herz, das du gerade brechen wolltest, und drück es ganz fest an deins. Dann spürst du vielleicht, was es heißt, Kind dieser Welt zu sein.
And who by fire? Who by water? Who in the sunshine? Who in the nighttime? Who by high ordeal? Who by common trial? Who in your merry, merry month of May?
my very slow decay. And who shall I say is calling? And who in a lonely slip, who by barbiturate, who in these realms of love, who by something blunt, who by avalanche, who by powder, who for his greed, who for his hunger, and who shall I say is calling? And who by brave ascent, who by accident, who in solitude, who in this mirror, who by his lady's command, who by his own hand, who in mortal chains, who in power, and who shall I say is calling?
Einer meiner Lieblingssongs hier in der Coverversion von PJ Harvey, im Original von Leonard Cohen, Who by Fire.
Von hier für da. Gedichte für die Gegenwart.
Unser Gedicht heute kommt von der Dichterin und Dramatikerin Özlem Özgüldündar. Sie übersetzt Lyrik aus dem Türkischen und veröffentlicht Lyrik und Dramen. Ihr Hörspiel Türken Feuer wurde von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste als Hörspiel des Monats April und in der Folge als Hörspiel des Jahres 2020 ausgezeichnet. In ihrer Lyrik verknüpft sie erzählende Momente mit experimentellen Ansätzen. Und das hören wir jetzt. Für uns liest sie Die Worte, die zu sprechen vergessen wurden.
Die Worte, die zu sprechen vergessen wurden. Zwischen den Synapsen springe ich von einem Bild von uns zum nächsten. Zwischen den Bildern renne ich im Rhythmus von Adrenalin. Suche die Worte, die zu sprechen vergessen wurden. Von einem Bild von uns zum nächsten renne ich. Lege die Stücke zu Ketten mit Dingen von dir, mir, die vielleicht zusammengehören. Von einem zum anderen renne ich mit Adrenalin zwischen den Synapsen hin, her. Versuche zu sortieren Bilder von dir, mir, die vielleicht zusammengehören. Suche nach Worten, die vielleicht zu sprechen vergessen wurden.
Özlem Özgüldündar war das, extra für uns eingelesen, eins ihrer neuen Gedichte. Und das war Unter Büchern mit mir, mit Katrin Schumacher und mit hoffentlich so ein paar guten Tipps. Dafür wünsche ich wie immer stabiles Lesen und sag Ahoi, bis nächste Woche.
Einst schlängelten und raschelten sie durch den Wald, rutschten über Eisschollen, reckten sich der Sonne entgegen. Doch heute sterben mehr und mehr von ihnen aus. Schriftsteller Matthias Jückler macht sie wieder lebendig, zusammen mit 19 anderen Autoren.
Könntest du mir einen Text schreiben, der sich mit einer Art auseinandersetzt, die schon ausgestorben ist?
Caroline Wahl, Kim de Lorison oder Katharina Polatjan schreiben liebevolle und überraschende Geschichten.
Es erklangen die ersten Töne einer Mazurka. Im 8. Takt stürzte die Seekuh mit der Vorderseite voran ins Orchester und begrub es fast vollständig unter sich.
Wir dachten, wir könnten fliegen. 19 Geschichten über den Verlust der Arten und die Kraft der Literatur. Jetzt in ARD Sounds,